Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni und wir sprechen über die Zinswende in Europa, was die hohe Inflation für die Zinsen in den USA bedeutet und alles natürlich, was ihr zum Börsengang des Jahres SpaceX wissen müsst, bevor ihr Haus und Hof drauf verwettet. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt wie immer die wunderbare
Sina Osterholt. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Wisst ihr, was ich wirklich liebe? Ich liebe die Inflation. Das sagte tatsächlich Donald Trump gestern bei einer Fragerunde im Oval Office, nachdem die neuen Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht wurden. Auf 4,2% ist die Inflationsrate ja gestiegen wegen der hohen Ölpreise auf den höchsten Wert seit 3 Jahren. Donald findet es richtig dufte. Der Durchschnittsamerikaner wird es wahrscheinlich nicht so grandios finden. Trotzdem heizt Trump heute den Iran-Konflikt wieder an. Heute Nacht werde es schwere Angriffe geben, hat er verkündet. Und über kurz oder lang will er die Kontrolle über die gesamte Ölinfrastruktur des Irans bekommen. Womit die Ölpreise heute natürlich wieder deutlich gestiegen sind. Scheinbar ist ihm auch wurscht, dass eigentlich heute Abend die Fußball-Weltmeisterschaft unter anderem in seinem Lande beginnt. Deswegen kann man ja trotzdem weiter Krieg führen.
Die Europäische Zentralbank ist dann natürlich etwas weniger enthusiastisch unterwegs wegen der steigenden Verbraucherpreise, denn sie hat tatsächlich sicherheitshalber heute die Zinsen angehoben, um die Inflation im Zaun zu halten. Damit hatten wir auch alle schon gerechnet. Um 25 Basispunkte hob die EZB den Leitzins an auf jetzt 2,25%, nachdem in der Eurozone die Inflation von 1,7% im Februar auf zuletzt 3,7% gestiegen ist.
Tja, und den Börsen, denen ist der hohe Ölpreis, die steigenden Zinsen und auch die neue Eskalation im Irak heute irgendwie egal, rund um den Globus eigentlich überall grüne Vorzeichen. Die Zinserhöhung in Europa war ja irgendwie doch einigermaßen erwartet worden. Der DAX ist deswegen auch nur recht kurz abgesackt, konnte sich dann wieder schnell ins Plus retten, nachdem auch die US-Börsen heute am Nachmittag im Plus eröffnet hatten. Die letzten Tage an Rücksetzern haben offenbar schon gereicht, um wieder genug Käufer zu finden. Heute waren es wieder die Chip-Werte, die gefragt waren, die ja zuletzt eher einen auf den Deckel bekommen hatten.
Und der Stimmung keinen Abbruch taten in den USA auch die Erzeugerpreise nicht. Denn die sind im Mai unerwartet stark gestiegen, und zwar um 1,1% gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten nur mit 0,7% gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Preise um 6,6%. Und Vorbote für weiter steigende Inflation ist das dann jedenfalls. Denn ein Teil der Preise werden in den Verbraucherpreisen mit Verzögerung landen.
So ist es. Und damit geht natürlich auch die Debatte um die nächsten Schritte der amerikanischen Notenbank wieder los. Nächste Woche tagt ja die Fed unter der Führung des neuen Präsidenten Kevin Warsh und des Trump-Vertrauten. Für eine Zinserhöhung werden die Inflationsraten und auch die Erzeugerpreise wohl ziemlich sicher nicht ausreichen, denn die Notenbank in den USA will nicht versuchen, zu früh die Zinsen wieder anzuheben. Aber das Zinsniveau ist natürlich auch deutlich höher als bei uns hier in Europa. Dennoch verfestigt sich die Wahrscheinlichkeit, dass im Lauf des Jahres oder dann spätestens Anfang nächsten Jahres der nächste Zinsschritt der Amerikaner einer nach oben sein wird und nicht einer nach unten, so wie es Trump gerne hätte. Auch wenn das Bild, das muss man auch dazu sagen, an den Märkten noch nicht so ganz eindeutig ist. Wenn man mal so das FedWatch-Tool der Chicagoer Börse anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinspause bis eigentlich zur Sitzung im September bei über 50%. Und danach gibt's dann etwas. Für die Sitzung Ende Oktober ist die Wahrscheinlichkeit erstmals unter 50%, dass wir dasselbe Zinsniveau haben wie jetzt. Die Zinserhöhung liegt dann aber auch nur bei einer Wahrscheinlichkeit von knapp 40%. Für die Dezember-Sitzung, da gibt's dann noch weiter, da ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen eher wieder steigen, am höchsten. Aber vielleicht überzeugt ja Donald Trump die Notenbank noch davon, dass eine Inflation doch eine richtig tolle Sache ist. Man weiß es.
Ja, oder er dreht seine Meinung dann doch wieder um. Man weiß es ja nie so genau bei ihm. So ist es. Naja, dann schauen wir auch mal auf die Einzelwerte. Der große Verlierer des Tages in den USA ist heute Oracle. Der Softwarekonzern hat heute Nacht Zahlen zum vierten Geschäftsquartal veröffentlicht. Und die waren eigentlich überraschend gut. Aber wie so oft, ja, wurden die Anleger nicht überzeugt. Umsatz und Gewinn lagen zwar über den Erwartungen des Marktes, auch die Prognose für das neue Jahr wurde nach oben angepasst, dennoch verlor die Aktie mehr als 10% heute.
Ja, denn Oracle dreht an der einen Stellschraube, an dem es ausgerechnet nicht drehen sollte, und zwar an den Investitionen. Der Konzern ist ja der Hyperscaler, bei dem viele befürchten, dass er sich mit den ganzen Investitionen für KI-Rechenzentren vielleicht etwas verhebt. Im abgelaufenen Jahr hat der Konzern nämlich schon einen negativen Cashflow von 23,7 Milliarden Dollar eingefahren. Die Investitionen schossen um 162% auf 55 Milliarden nach oben und dieses Jahr geht's ja noch erstmal richtig durch die Decke.
Allerdings verkündete das Unternehmen auch, dass es 20 Milliarden Dollar mehr als bislang angekündigt an frischem Geld aufnehmen muss, um die Investitionen zu stemmen. Zum Teil über Schulden, zum Teil auch über die Ausgaben der Aktien. Dafür wurde der Konzern dann heute mächtig abgestraft.
Ja, des einen Leid sozusagen, des anderen freut. Das ist also quasi die umgedrehte Version. Denn Oracles Ausbau der Investition, der trieb heute die Aktien der Chip-Ausrüsterindustrie kräftig an. Applied Materials, Lam Research und auch ASML konnten jeweils deutlich mehr als 5% zulegen. Und naja, SAP als direkter Oracle-Wettbewerber, der wurde heute mit in Sippenhaft genommen. Der deutsche Softwarekonzern verlor mehr als 5%.
Ja, gut, dass ich sowohl Oracle als auch SAP nicht mehr in meinem Depot habe.
Besser ist es.
Habe ich mal gut vorausgeschaut, natürlich, ne? Ja, und ansonsten standen im Tech-Sektor heute die Zeichen auf Erholung nach den mehreren Verkaufstagen, muss man aber auch dazu sagen. Intel gehörte wieder zu den großen Siegern, nachdem die Analysten der Bank of America die Aktie von Verkaufen auf Kaufen hochstuften.
Bisschen spät dran, müsste man sagen, die Bank of America. Aber gut, neben den Chip-Herstellern ging es auch für die Speicherchip-Konzerne wie SanDisk, Western Digital und auch Micron wieder deutlich nach oben. Also offenbar ist jetzt bei vielen Investoren genug Platz im Depot geschaffen worden für den Börsengang des Jahres, der ja da ansteht. Morgen kommt endlich SpaceX an den Markt.
Der Hype ist also wieder mal ziemlich groß. Die Emission ist wohl schon vierfach überzeichnet. Alles, was ihr dazu wissen müsst und welche Risiken ihr auf jeden Fall kennen solltet, klären wir gleich ausführlich in unserer Rubrik im Fokus. Ich bin viel zu neugierig und habe gezeichnet. Mal schauen, ob ich Aktien zugeteilt bekomme.
Ja, ich würde es dir wünschen, bin gespannt, denn da winkt natürlich dann ein spannender Erlebnisbericht hier für die Zuhörer und natürlich auch für Focus Plus, für alle, die dann eben nicht dabei waren. Ich bin diese Tage übrigens, ich will dich jetzt nicht nervös machen, über eine ziemlich interessante Untersuchung des Wall Street Journals gestoßen. Die University of Florida hat sich nämlich mal die US-Börsengänge seit dem Jahr 1980 angeschaut, insbesondere die Performance am ersten Handelstag und dann auch mittelfristig eben nach 3 Jahren. Und naja, was soll ich sagen? Gar nicht mal so geil, ehrlicherweise. Denn am ersten Handelstag kommen IPOs mit einem Börsenwert von mehr als 500 Millionen Dollar, also die großen Dickschiffe, im Schnitt auf ein Plus von 10%. Soweit so schön. Sowas Ähnliches werden wir bestimmt morgen auch erleben. Nach 3 Jahren, tja, da sieht die Lage dann anders aus. Da steht dann nämlich im Schnitt ein Minus von tatsächlich 5%. Schlechter schneiden nur die kleinen Börsengänge ab, da ist das Minus nach 3 Jahren sogar bei über 30%, aber das muss natürlich nichts heißen. SpaceX kann natürlich da ein völlig anderer Fall sein, ist reine blanke Statistik, aber nur, dass man es mal gehört hat, falls FOMO quasi zu hart reintickt. Immerhin, jetzt gebe ich dir noch mal ein bisschen was Positives mit auf den Weg. Ich möchte ja nicht, dass du hier eine unruhige Nacht bekommst. Gibt es schon die ersten neuen Studien zur SpaceX-Aktie. Es gibt insgesamt 2 Investmenthäuser, die sich schon rausgetraut haben mit eigenen Studien, noch bevor die Aktien am Markt sind. Oppenheimer ist die erste, die haben gleich eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel für die nächsten 12 bis 18 Monate auf $190 rausgescheppert. Das wäre ein Kurspotenzial zum Zeichnungskurs von 40%. New Street Research hat auch eine Studie rausgebracht, die sind nicht ganz so optimistisch, aber immerhin sehen auch die ein Kursziel von $165. Das ist doch was, oder?
Ja, lieber Peter, also erstmal muss ich sagen, wäre ich dir wirklich dankbar gewesen, wenn du mir das vielleicht ein bisschen eher erzählt hättest.
Das stimmt, das wäre netter gewesen.
Ja, aber zum Glück habe ich ja diesmal mir fest vorgenommen, nur kurzfristig dran teilzunehmen und natürlich auch nur für den Artikel und nicht aus FOMO-Gründen. Ansonsten gab es in Deutschland heute auch noch einen großen Ausreißer, und zwar die Aktie von Hugo Boss. Diese schoss nämlich um 9% auf knapp 40 Euro nach oben. Der Großaktionär Fräsers hat ein Übernahmeangebot für den Bekleidungskonzern abgegeben. 38 Euro je Aktie bieten die Briten. Das wäre gegenüber gestern eine Prämie von gerade einmal 4%. Der Kurssprung heute zeigt, dass Anleger auf ein deutlich besseres Angebot spekulieren. Und wer dazu auch mehr wissen will, kann den frischen Artikel von unserem Kollegen Peter Steinkichner heute auch auf Focus Plus lesen.
Den Link packen wir natürlich unten rein in die Beschreibung.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Heute geht es nur um ein einziges Kürzel, aber das hat es wirklich in sich. SpaceX. Dahinter steckt SpaceX, die Raketenfirma von Elon Musk, und sie wagt einen Börsengang, der alle Rekorde sprengen könnte.
Und das kann man durchaus wörtlich nennen. Erster Handelstag ist ja der Freitag, der 12. Juni dieses Jahres. Also es ist schon bald soweit. Gehandelt wird an der US-Technologiebörse Nasdaq. Wenn alles so läuft wie geplant, ist das der größte Börsengang der Geschichte. Größer als alles, was wir je bisher gesehen haben.
Für Börsianer ist das das Spektakel des Jahres, völlig egal, ob man Elon Musk nun mag oder kritisch sieht. Und deshalb nehmen wir uns heute mal so richtig Zeit und gehen das in Ruhe durch. Wir klären, was passiert da genau, warum sind alle so heiß darauf und wo lauern die Fallstricke gerade für Kleinanleger.
Ja, und ich muss gestehen, obwohl ich Börsianer bin seit 35 Jahren, ist es für mich nicht das Spektakel des Jahres. Aber ich schaue es mir gerne aus der zweiten Reihe mit einer Tüte Popcorn an. Aber fangen wir mal einfach an mit den harten Fakten. Eine einzelne Aktie soll laut Nachrichtenagentur Reuters $135 kosten. Angesammelt werden sollen mindestens $75 Milliarden und bewertet wird das Unternehmen dabei dann, wenn alles glatt läuft, mit rund 1,77 Billionen Dollar.
Billionen, also mit B, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Einordnen, der bisherige Rekordbörsengang war 2019 der Ölkonzern Saudi Aramco mit gut $25 Milliarden. SpaceX will mehr als dreimal so viel einsammeln. Das ist eine völlig neue Hausnummer.
Und nur ein winziger Teil der Firma geht natürlich überhaupt an die Börse, nämlich rund 5%. Das nennt man dann mal also Streubesitz oder auch Free Float, also die Aktien, die frei handelbar sind. Konkret sind das nur rund 555,6 Millionen Stück. Klingt viel, ist für so einen Giganten aber ziemlich wenig.
Und genau dieses knappe Angebot trifft auf eine riesige Nachfrage. Bei vielen Anlegern macht sich gerade FOMO breit, also die Fear Missing Out, von der wir heute schon öfter ja gesprochen haben.
Nicht nur heute.
Die Angst, was zu verpassen, wenn man nicht dabei ist.
Tja, die Nachfrage ist so groß, dass die Zeichnung laut Insanet 3,5-mal bis 4-mal so hoch ist, wie das, was überhaupt angeboten wird. Ich habe es vorhin schon angesprochen, nennt man überzeichnen. Im Klartext, viele werden nur einen Bruchteil ihrer gewünschten Aktien bekommen oder sie gehen eben natürlich auch komplett leer aus.
An der Wall Street gibt es dazu tatsächlich einen zynischen Spruch der Investmentbanker: Wenn die Enten quaken, sollte man sie füttern. Also das heißt, wenn die Anleger nach neuen Aktien gieren, gibt man ihnen welche. Die Frage ist nur, ob ihnen das am Ende gut bekommt.
So ist es. Ein großer Treiber ist natürlich schlicht die Wette auf Elon Musk. Thomas Kruse, der Investmentchef von Amundi in Deutschland, sehr oft auch schon hier zu Gast bei der Mission Money, einer unserer Lieblinge, bringt es ganz gut auf den Punkt. Viele kaufen die Aktie, weil sie damit auf die Person Musk setzen. Es geht weniger um Bilanzen, mehr um den Glauben an diesen Mann.
Und dazu kommt noch dieser berühmte Tesla-Reflex. Ganz viele ärgern sich heute, dass sie bei Tesla nicht früh dabei waren. Und jetzt hoffen sie natürlich, mit SpaceX eine zweite Chance auf so eine Rakete im Depot zu bekommen.
Und es wird ungewöhnlich aggressiv bei Privatanlegern geworben. Das ist übrigens für mich persönlich immer ein Warnsignal. Bei SpaceX sollen rund 30% der angebotenen Aktien an Kleinanleger gehen. Und das ist wirklich untypisch. Normalerweise kriegt das Fußvolk nur einen ziemlich minimalen Teil ab. Der Rest geht an die großen Investmentbanken und an die institutionellen Investoren.
Ja, soweit klingt das eigentlich alles ziemlich gut, aber natürlich gibt's auch einen Haken und der ist ziemlich groß. SpaceX macht keinen Gewinn. Im Gegenteil, allein im vergangenen Quartal stand ein Nettoverlust von 4,3 Milliarden Dollar in den Büchern und im Jahr 2025 waren es schon 4,9 Milliarden Dollar miese.
Ja, und deswegen funktionieren natürlich wichtige Kennzahlen vor so einem Börsengang, wie man denn versucht, so ein Unternehmen zu bewerten. Schlicht und ergreifend nicht. Klassiker ist natürlich, auf den man da so gerne schaut, das KGV, also sprich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber ohne Gewinn kann man da halt auch schlicht nichts in Relation setzen. Ein Vermögensverwalter nennt solche Konzepte sogar obsolet.
Also nimmt man als Notlösung den Umsatz. SpaceX setzte zuletzt 18,7 Milliarden Dollar um. Bei einer Bewertung von 1,77 Billionen ergibt das ein Kursumsatzverhältnis, also kurz KUV, von fast 100. Das heißt, man bezahlt fast das 100-fache des Jahresumsatzes.
Und damit das jetzt hier nicht abstrakt bleibt, Nvidia, aktuell ja das wertvollste Unternehmen der Welt und zudem natürlich auch super hoch profitabel, kommt nur auf etwa das 23-fache seines Umsatzes. Amazon liegt sogar nur beim 3- bis 4-fachen. SpaceX ist also auf einem ganz anderen Planeten unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mehrere Experten haben versucht, einen fairen Wert auszurechnen. Das ist Analysehaus Morningstar, die kommen auf gerade mal 780 Milliarden Dollar, also weniger als die Hälfte der angepeilten Bewertung. Und Morningstar-Analyst Nicholas Owens hält die Aktie auf diesem Niveau für klar überbewertet.
Das ist schon mal ein Wort. PitchBook-Experte Franco Granda landet bei 1,15 Billionen Dollar und der berühmte Finanzprofessor Aswad Damodaran von der University von New York, man nennt ihn den Dekan der Unternehmensbewertungen, der kommt auf 1,25 bis 1,35 Billionen Dollar. Alle drei liegen also extrem deutlich unter den 1,77 Billionen Dollar bis zu 55%. Und dennoch hat man das Gefühl, es ist wie auswürfeln.
Ja, würde man diesen Rechnungen folgen, müsste eine Aktie eigentlich irgendwo zwischen knapp 60 und 103 Dollar kosten und eben nicht 135. Ein europäischer Fondsmanager nennt SpaceX schlicht völlig überbewertet und trotzdem so die einhellige Erwartung, bezahlen werden die Anleger Ist trotzdem so wie ich, aber natürlich nur für den Artikel.
So ist es, natürlich nur aus quasi zu Forschungszwecken.
Genau.
Und hat natürlich überhaupt nichts mit FOMO zu tun. Das wäre hier an der Stelle nämlich gut erklärbar. Die Bewertung ist natürlich auch deswegen knifflig, weil SpaceX gar nicht irgendwie ein Geschäft ist, logischerweise, sondern irgendwie auch mehrere. Vermögensverwalter Georg von Wallwitz zählt halt vier Teile auf. Stell dir also die vier sehr unterschiedlichen Firmen in einem Mantel vor. Das ist dann eben SpaceX.
Teil 1 ist das Raketengeschäft. Es wächst eher langsam, ist aber einigermaßen profitabel und auch das Herzstück hier. Teil 2 ist Starlink, also das Satelliteninternet, aus dem All. Das wächst schnell und ist auch sehr profitabel. Das ist bislang der echte Stabilitätsanker im Konzern.
Teil 3 ist natürlich das Thema KI, in dem Fall namens Grok im Bereich XAI. Und die ist natürlich hochdefizitär, das ist nicht überraschbar. Es ist ein Zukunftsgeschäft. Im vergangenen Jahr hat die KI-Sparte rund 6 Milliarden Dollar Verlust gemacht bei nur 3 Milliarden Dollar Umsatz. Und Teil 4 des Gesamtkonstrukts ist natürlich die Social-Media-Plattform X, früher Twitter, deren beste Tage, naja, das kann man, muss man nicht mal vorsichtig sagen, weit hinter ihnen liegt.
Um die hohe Bewertung nun zu rechtfertigen, rückt SpaceX vor allem das Thema KI in den Vordergrund. Der Konzern spricht von einem potenziellen Markt von sage und schreibe 26,5 Billionen Dollar. Das ist die große Zukunftsfantasie, mit der die Investoren gelockt werden.
Und da werden natürlich alle Kritiker hellhörig. PitchBook-Experte Grunder sagt zum Beispiel, SpaceX positioniere sich zwar als KI-Infrastrukturanbieter, habe aber weder die Führungsposition noch das Geschäftsmodell, um mit Schwergewichten wie OpenAI oder auch Anthropic, der neue heiße Scheiß sozusagen am KI-Himmel, da mithalten zu können. Da fehle es an Substanz hinter der Vision.
Und sein größtes Warnsignal ist, SpaceX vermietet lieber Rechenkapazitäten an Anthropic, statt selbst eigene Spitzenmodelle zu bauen. Für ihn klingt das nach, machen die auf Zuruf ohne klaren Plan. Wer also eine satte KI-Prämie einpreist, sollte wissen, dass die hohen Multiples laut Grunder schwer zu rechtfertigen sind.
Es gibt aber auch natürlich die andere Seite. Grant Bowers von Franklin Templeton meint zum Beispiel, der Markt unterschätze vielleicht noch immer, wie viele Branchen SpaceX am Ende tatsächlich beeinflussen könnte. Die Bullen sehen hier also eine ganze industrielle Revolution.
Und die federführende Bank Goldman Sachs rechnet mit explosivem Wachstum im KI-Segment. Von 3,2 Milliarden Dollar 2025 auf 322 Milliarden bis 2030. Ab 2031 soll daraus dann endlich ein positiver Cashflow werden. Bis dahin allerdings erstmal Geld verbrennen.
Zugegebenermaßen, die Zahlen klingen absolut absurd, von 3 auf 300 Milliarden. Goldman schätzt allein für 2029 einen negativen Cashflow von 105 Milliarden Dollar. Kann man sich ja mal leisten. Morgan Stanley wagt sogar einen Blick bis ins Jahr 2040 mit einem Umsatz von 3,4 Billionen Dollar und einem operativen Ergebnis von über 2,7 Billionen Dollar. So nach dem Motto, es darf immer noch mal ein bisschen mehr sein. Solche Zeithorizonte sind natürlich in der Finanzbranche schwer kalkulierbar, ehrlicherweise. Wer weiß schon, was nächste Woche ist, geschweige denn, was in anderthalb Dekaden ist und vor allem bei dieser technischen Revolution. Aber je weiter weg, desto unsicherer und desto größer kann man natürlich auch die Fantasie skizzieren.
Ja, und jetzt kommt ein Punkt, den tatsächlich viele unterschätzen, aber er ist natürlich auch super wichtig. Große Indexanbieter wie Nasdaq, FTSE, Russell und MSCI haben extra ihre Regeln gelockert, damit SpaceX schnell in ihre Indizes aufgenommen werden kann. Etwa in den Nasdaq 100 oder auch den MSCI World.
Das ist natürlich kein FOMO, sondern ganz klassisch gutes Geschäft, dass die alle die Indexanbieter da wittern. Und das hat alles natürlich auch eine direkte Folge. ETFs, also die börsengehandelten Indexfonds, die wir alle so schätzen, müssen die Aktien dann eben auch kaufen, ob sie wollen oder nicht. Sie bilden ja schließlich den Index nach und sind gezwungen, SpaceX entsprechend ihre Gewichtung dann ins Depot zu nehmen. Und das erzeugt einen enormen, fast automatischen Kaufdruck.
Ja, siehst du, Peter, du hast auch SpaceX dann in deinem Depot.
So ist es.
Ja, und wegen diesem enormen Kaufdruck sagt von Wallwitz, die Aktie wird vermutlich erstmal eine Weile steigen. Knappes Angebot, künstliche Verknappung der freihandelnden Papiere und gleichzeitig dieser Zwangkauf durch die Fonds. Das ist ein ziemlich explosiver Cocktail nach oben.
So hat man große Börsengänge noch immer erfolgreich in den Markt gebracht und so wird es wahrscheinlich auch bei SpaceX laufen. Spannend ist übrigens da noch, du kannst am Ende in SpaceX investiert sein, ohne es zu merken, denn wer einen breiten Welt-ETF bespart, hat über kurz oder lang also Anteile von SpaceX im Depot, ganz ohne je aktiv eine einzige Aktie gekauft oder gezeichnet zu haben.
Aber, und das ist wieder ein dickes Aber, dieser künstliche Schub trägt eben nicht ewig. Der Kapitalmarktexperte Markus Fehn sagt nüchtern dazu, kein Unternehmen wird dauerhaft auf einem erzwungenen Preisniveau gehalten. Am Ende entscheiden Ergebnisse, Margen und Wachstum, nicht die Indexmechanik.
So ist es. Und wer halt das Unternehmen haben will zu dem Preis oder eben auch nicht. Und dann haben wir natürlich wie immer bei Börsengängen nochmal das Thema Lock-up-Periode, das in dem Fall natürlich ziemlich spannend ist. Das ist die Sperrfrist, in der bestimmte Altaktionäre, Gründer, Manager, Mitarbeiter, ehemalige oder frühere Investoren, die ganz früh schon dabei waren, dann ihre Aktien eben nicht verkaufen dürfen in dieser Zeit bis zum Ende der Lock-up-Periode. Bei SpaceX läuft die in mehreren Schritten ab dem 70. Tag nach dem Börsengang aus.
Und genau ab Tag 70 beginnt dann auch die kritische Phase. Wer künstliche Nachfrage schafft, bläht den Kurs eher stark auf. In dem Moment aber, in dem die Erwartungen nicht erfüllt werden, kann es ziemlich krachen. Er spricht vom Platzen einer Mini-Börsenblase.
Genau, und was viele dann auch in dem Zusammenhang unterschätzen, ist, dass Altaktionäre nach dem Börsengang die Steuer auferlegt bekommen, auch in den USA. Und dann muss halt vielleicht auch mal Kasse gemacht werden, um die Steuer zu begleichen. Wenn die Insider anfangen zu verkaufen, dann wirkt es natürlich wie die Schwerkraft an einer Rakete. Heißt, finden sich nicht ständig neue Käufer, zieht's halt den Kurs nach unten. Dann kann das Zitat unschön enden.
Und noch ein Risiko sollten die Anleger auf jeden Fall kennen, die Machtfrage um Elon Musk. Denn er selbst hat eine besonders lange Sperrfrist von 366 Tagen, darf seine Anteile also ein Jahr lang nicht verkaufen, aber er kontrolliert 85,1% der Stimmrechte. Er hat bei wichtigen Entscheidungen praktisch im Alleingang das Sagen.
So, schauen wir mal ein bisschen zurück in die Börsengeschichte, die ist ja oft recht lehrreich. Jan Schneider, Wertpapierexperte der Commerzbank, der nennt natürlich Meta, Airbnb und Rivian als Beispiele für, sagen wir mal, schwere Geburten. Da schwanken die Aktien anfangs heftig und fanden oft erst nach Monaten oder Jahren erst in ruhigere Fahrwasser.
Das beste Beispiel ist hier natürlich Facebook, also heute Meta. Als die Aktie im Mai 2012 an die Nasdaq ging, waren die Erwartungen so riesig, doch es gab technische Pannen und auch Zweifel an der Bewertung. Bis August 2012 stürzte der Kurs zeitweise auf rund $19 ab, etwa die Hälfte des Ausgabepreises.
Und die Älteren erinnern sich, ich habe damals die Titelgeschichte in Focus Money geschrieben zu diesem Börsengang. Das weiß ich noch.
Ich war 14.
Und du warst 14, du junger Hüpfer. Ja, da habe ich schon viele Seiten voll geklimpert mit dem Kollegen und wir haben uns heftige Diskussionen darüber geliefert, quasi tagelang. Das weiß ich noch. Liebe Grüße an Christian, der gar nicht mehr bei Focus Money ist leider. Ob wir da jetzt runterschreiben, zeichnen oder nicht zeichnen. Weil ich war für nicht zeichnen. So, heute, 14 Jahre später, das soll mal nur ein kleines Bonbon gewesen sein, steht die Meta-Aktie bei rund 509 Euro. Wer also durchgehalten hat, wurde fürstlich belohnt. Aber dazwischen lagen halt auch Nerven, Geduld und ein ziemlich böser Einbruch. Der Unterschied zu damals, Meta verdient heute prächtig, SpaceX schreibt rote Zahlen, bekanntlich.
Und SpaceX ist nur die Spitze einer gigantischen Aktienwelle in diesem Jahr. Der KI-Anbieter Anthropic hat ebenfalls einen Börsengang beantragt, geschätzt rund $19 Milliarden. Und Konkurrent OpenAI hat gerade die Papiere bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Da geht es um rund 44 Milliarden.
Ja, da ist ein großes Bohlen um Investorengeld in diesem Jahr. Dazu kommen natürlich noch Tech-Firmen wie Databricks und der Zahlungsdienstleister Stripe. Und die Schwergewichte geben auch noch frische Aktien aus. Alphabet, wir haben es letzte Woche besprochen, die Google-Mutter will für $80 Milliarden neue Aktien verkaufen. Und Meta will laut Berichten auch noch nachziehen, wenn das gut funktioniert. Goldman Sachs schätzt beispielsweise, dass die Märkte dieses Jahr in Summen von rund $675 Milliarden verdauen müssen bzw. investieren, wenn sie dabei bleiben wollen beim KI-Hype.
Und genau das macht manchen Beobachtern so ziemlich Sorgen. Diese Milliarden müssen ja auch irgendwo herkommen, möglicherweise aus dem Verkauf anderer Aktien. Marktbeobachter führen den jüngsten Tech-Ausverkauf sogar teils darauf zurück, dass die Investoren Geld freischaufeln, um bei SpaceX dabei zu sein.
Ja, da ist durchaus was dran. Aber jetzt reden wir mal Tacheles. Wie kommt man als deutscher Anleger ran an den Speck sozusagen? Ab Freitag ist SpaceX ja wie jede andere Aktie regulär über den Broker handelbar, etwa Trade Republic, Revolut oder auch Comdirect. Wer vorab zeichnen wollte, erfährt am Freitag, wie viele Stücke er überhaupt zugeteilt bekommt.
Aber Achtung, ein wichtiger Haken für deutsche und auch europäische Anleger. Die zugeteilten Aktien kann man nicht am ersten Handelstag verkaufen. Ja, mein Plan ist gescheitert.
So ist es. Ist dumm gelaufen.
So war es nicht geplant. Die Banken bekommen die Papiere laut Prospekt frühestens am 15. Juni. Wer zeichnet, schaut die ersten turbulenten Handelstage also erstmal von der Seitenlinie aus zu.
Ja, und hofft, dass nicht allzu viel passiert. Verbraucherschützer raten ja ohnehin grundsätzlich eher zur Vorsicht bei einzelnen Aktien, weil die ja stark schwanken können. Bei einem Megabörsengang gilt das natürlich erst recht und doppelt. Morningstar-Analyst Owens empfiehlt sogar, attraktivere Einstiegskurse nach dem Börsengang abzuwarten, wenn die denn dann schon kommen. Denn die Annahme, die zumindest von Owens ist, der erste Tag biete den günstigeren Preis, ist vor allem eines, nämlich Spekulation.
Ja, fassen wir mal zusammen. SpaceX ist ein faszinierendes Unternehmen, das die Grenzen des Machbaren im All neu definiert. Aber die Bewertung lässt sich mit keiner klassischen Kennzahl rechtfertigen. Sie speist sich fast komplett aus der Hoffnung auf die nächsten Jahrzehnte. Die ehrliche Kernfrage an jeden Anleger lautet, wie viel Zukunft trauen Sie dieser Firma zu?
Ja, und wie oft bei Musks Unternehmertum wird's dann da sehr nebulös und häufig mehr zur Glaubensfrage. Anyway, kurzfristig spricht natürlich vieles für steigende Kurse, knappes Angebot, FOMO und natürlich auch der Zwangskauf der Indexfonds. Das ist sollte die Kurse mindestens mal stabil halten. Mittel-langfristig zählt dann aber, ob das Unternehmen liefert. Gerade nach Ablauf der Lock-up-Frist wird's dann ziemlich spannend. Wer mehr dazu wissen will, kann den Artikel von unserer geschätzten Kollegin Zoe Brunner lesen auf Focus Plus. Den Link packen wir euch in die Shownotes und eine Sache muss ich natürlich tatsächlich korrigieren. Ich finde es nach all den Jahren und immer wieder spannenden Börsengängen aus der ersten Sitzreihe mit Popcorn tatsächlich relativ spannend zu beobachten, wie das Ding in den nächsten Monaten sich entwickeln wird. Ich könnte es nicht wirklich ernsthaft sagen und deswegen ist es natürlich immer auch spannend zu beobachten. Fairerweise.
Ja, deswegen habe ich investiert.
So ist es. Dann haben wir nämlich alle Seiten damit auch abgedeckt. Da freue ich mich nämlich besonders drauf. So, das soll es für heute von uns gewesen sein. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren dieses wunderbaren Podcasts. Dann ansonsten würde ich sagen, nicht so viel FOMO haben. Ne, liebe Sina? Mhm. Einen schönen Abend wünsche ich euch und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.